Ja, in eine neue Runde wollen wir gehen. Fragen, die uns bewegen, vielleicht wieder Verstehensfragen zunächst einmal. Wenn keine, im Augen, bitte. Die Frage war das Ansehen, Liebgewinnen und Ansprechen. Und wenn jemand auf mich zukommt, den ich so noch nicht kenne, der mir Schwierigkeiten bereitet. Im Grunde genommen wäre ein Stück weit das schon in diesem umschriebenen Ansehen mit drin. Es wird wesentlich sein, gerade weil er Ihnen Schwierigkeiten bereitet, ihn verstehen zu lernen. Warum bereitet er Ihnen Schwierigkeiten? Was ist der Grund? Bin ich der Grund? Könnte es sein, nur um mal ein paar Dinge zu nennen, könnte es sein, dass er in mir eine Person sieht, was eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat, aber in mir eine Person sieht und ein Geschehen überträgt auf mich, wo er Konflikte hat mit jemand völlig anderem aus längst vergangener Zeit, so wie man oftmals jetzt pauschalisieren sagt, die Pauker. Also die Lehre, dass also pauschalisiert wird, weil er mal mit einem Lehrer Konflikt hat, ich vielleicht ein Lehrer bin, in Anführungszeichen, jetzt sieht er in mir schon vorprogrammiert eigentlich Schwierigkeiten, obwohl ich ein völlig anderer Mensch bin, als der Lehrer, mit dem er mal Konflikt hatte, wäre eine Möglichkeit. Es gibt also viele, es könnte ja auch sein, dass Sie durch die Art und Weise, wie Sie ihm begegnen, das provozieren, dass ihre Unsicherheit sich überträgt auf ihn und ihn aggressiv macht, sodass er von daher mit seinen Antworten provozieren kommt. Oder es könnte sein, dass er in sich eine so starke Not trägt, die sich vielleicht da und dort sogar in einem gewissen Verhalten schon verfestigt hat, sodass vielleicht sogar ein Ansatz von Krankhaften mit drin ist. Und das ist ja dann immer eine kleine Tendenz schon zur Neurose hin. Und das ist natürlich problematisch, weil ich dann in einem Verhaltensschema lebe, wo es mit viel Ansehen und Liebe notwendig ist, überhaupt diesen Menschen verstehen zu lernen, warum ist er so, wie er ist. Der will zunächst gar nicht so sein, sondern er bewegt sich in einem Verhaltensmuster. Es gibt also so viele Möglichkeiten, aber gerade deswegen sollte das stattfinden, was der erste Punkt war. Denn dieses Ansehen war ja ausgefüllt mit vielen Stichworten. In Verstehen lernen, zu hinterfragen, warum ist er so. Ich will mal ein Beispiel noch mit einbringen, das nochmal von einer anderen Seite das wieder deutlich machen kann. Ich glaube nicht, dass ich es hier schon mal irgendwann erzählt habe. Bei meinen Interviews mit diesen älteren Menschen habe ich auch ein Interview mit der Berta Iselmann gemacht. Den einen oder anderen wird es bekannt sein. Und sie erzählte mir, wie Berta Iselmann einfach, wenn sie zu den Schaustellern gegangen ist, auch oft handgreiflich aus dem Wagen herausgeworfen wurde, so dass sie auch Schmerzen durch das Fallen bekommen hat. Und ich habe dann gesagt, wie ist es dann, Schwester Berta, mit ihrer Liebe bestellt dann? Guckte sie mich auf ihre Art und Weise an und sagte, Bruder Scherer, mit der alten Liebe konnte ich in den Wagen nimmer gehen. Die war so verletzt, aber mit der neuen Liebe, die Liebe Jesu ist ja ausgegossen, ist ihre Sprachweise, da konnte ich wieder in diesen Wagen hineingehen, ganz neu. Da ist etwas auch, klingt etwas auf von dem, vielleicht müssen wir auch wieder uns kontrollierend. Was ist da an Sympathie und Antipathie da? Ich muss mich fragen, warum regt mich der andere auf? Könnte es vielleicht sogar sein, will jetzt noch einen Schritt weitergehen, könnte es sein, dass im Wesen des anderen ein Spiegelbild ist, eines Teilwesens meinerseits, mit dem ich noch nicht ausgesöhnt bin, und deswegen regt mich dieses Gegenüber auf. Das ist so vielschichtig, diese Form, deswegen ist das Hinterfragen, ehrliche Hinterfragen und auch den anderen einladen, nicht meine Rouletten runtergehen lassen, sondern den anderen einladen, denn Sympathie und Antipathie spielt ja auch bei uns irgendwo eine Rolle. Müssen wir Acht geben. Den anderen sagen, wenn er in einer konkreten Form sich jetzt aggressiv mir gegenüber verhält, in Fragen, bitte helfen Sie mir, oder per Du, je nachdem wie man ist, hilf mir, dich zu verstehen, warum reagierst du jetzt so? Habe ich dich verletzt? Habe ich dir wehgetan? Ich möchte dich gerne verstehen, helf mir, helf mir. Und da bauen sie meistens durch diese Art Gesprächsführung eine Brücke zu diesem Menschen. Und dann, er sprach, das heißt ja, dann kommen die seelsorgerlichen Anweisungen Jesu. Die stehen unter diesem, er sprach. Das Liebgewinnen und den Ansehen, das ist Vorarbeit im Bereich der Seelsorge. Und die ist sehr, sehr oft nötig. Damit ich auch nicht dem anderen Antworten serviere, die grundsätzlich richtig sind, aber im Augenblick noch nicht dran sind, weil er noch gar nicht so weit ist. Es ist überhaupt keine Frage, ob meine Antworten richtig oder verkehrt sind, sondern es kann sein, dass mein Gegenüber ist noch nicht so weit, um mich zu verstehen. Das werden wir also morgen, wenn wir wieder in die Lehre unseres Herrn gehen, bei diesem Gespräch am Brunnen ganz genau mitkriegen. Die Frau war nicht so weit. Dann ging er wieder zurück, dann ging er wieder vor, er hat ihre Argumente aufgenommen und dann plötzlich kam das, dass er und er sprach. Dann begann er und sagte, jawohl, wo ist denn dein Mann? Dann begann er, Sünde beim Namen zu nennen. Aber zuerst im Vorfeld hat er so vieles abgeklärt. Er ist auch nicht drauf eingegangen, auf die Frage, nicht, es kommen ja oft so clevere Fragen, jetzt, wo soll man denn beten? Nicht? Und bei uns heißt es dann, ja, nutzt denn Beten was? Auf solche Fragen gehe ich dann nicht mehr in eine Diskussion rein. Ich sage, dann fangen Sie an zu beten. Ob wir jetzt diskutieren, ob Beten nutzt oder nicht, so bringt Ihnen überhaupt nichts. Fangen Sie an zu beten. Und so hat der Herr genauso gesagt, wo wird man denn anbeten? Jerusalem oder dort auf den Höhen oder dort, nichts. Im Geist und in der Wahrheit. Also es gibt auch Situationen, wo es heißt, Schluss mit aller Diskussion. Denn auch Diskussion kann ein, auch wie Zweifel ähnlich, permanent vorgebrachter Zweifel kann ein Verfahren sein, ein bewusstes Verfahren, sich permanent den Anspruch Jesu vom Hals zu halten. Man muss im Blick auf Zweifel sehr oft unterscheiden. Man diskutiert. Macht das sogar noch eigentlich toll irgendwo. Macht sich noch interessant dabei. Aber im Tiefsten will ich mich gar nicht für Jesus entscheiden. Sodass sie dieses Ansehen, Durchsehen, Durchblick gewinnen, vielleicht mit etwas mehr noch füllen, als sie es im Augenblick sahen. Fragen Sie nach. Wenn es nicht, fragen Sie nach. Weitere? Vielleicht ein Satz. Wesentlich ist mir, dass es uns Geschenk ist, auch wenn es uns vielleicht im Augenblick verunsichert, dass Jesus keine Schablone hatte, sondern dass er den Menschen ganz, ganz unterschiedlich begegnet ist. Selbst in Rechtsfragen im Blick auf die Steinigung der Ehebrecherin. In jüdischen Rechtsfragen, dass er dann seelsorgerlich wurde und sagte, wer ohne Sünde ist, die hatten Recht vom jüdischen Gesetz. Aber wer ohne Sünde ist, er spricht ihre Motive an. Da hebe den ersten Stein und werfe. Dass er wirklich ganz, ganz differenziert vorgeht. Und diese Prinzipien, waren ja nur ein paar, die ich jetzt da angerissen habe, deswegen sage ich, die Bibel ist das beste Psychologiebuch, wiederhole mich jetzt. Diese Prinzipien aufgrund von aufrichtigem Studium der Schrift verweilen, nicht drüber lesen. Verweilen, meditieren, memorieren, um diese Texte zu verstehen. Was läuft denn da ab? Auch die Frage, wie ich das sagte, wie würde ich mich verhalten? Das hilft uns ein Stückchen weiter. Wenn Sie keine Fragen haben, dann möchte ich die Zeit aber trotzdem noch mal ein klein wenig, nicht um Sie zu überfüttern, Sie sollen sich nur, wo? Ja, bitte. Es kann ganz gewiss hilfreich sein, wobei wir, das schränkt also das jetzt von Ihnen Gesagte nicht ein, aber ich möchte es erweitern. Wir machen wenigstens die Erfahrung, dass weit mehr Menschen, als wir denken, mit Jesus überhaupt nichts mehr anfangen können. Denn sagt der Name Jesus überhaupt gar nichts. Junge wie mittlere Generation. Von daher, und das war in der Situation dort schon etwas anderes. Er war ein Rabbi. Aber auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Wir leben heute kirchengeschichtlich orientiert zurück auf die Zeugnisse der Väter und Mütter in Christo. Ich wehre mich immer dagegen, wenn Menschen sagen, hätte ich damals gelebt, da hätte ich mich auch für Jesus entschieden. Wehre ich mit Händen und Füßen. Ich sage, das ist genauso so wie, es war schwerer dort. Wir haben das war ein Rabbi unter anderen. Wir dürfen nicht unser Erfahrungsgebiet, unser Erlebensgut, unser Glaubensgut aus den Jahrhunderten hineintransformieren in die Situation damals. Und von daher ist es nicht einfach, und deswegen ist eben dieses vorlaufende Informationsmaterial ist so notwendig. Ich möchte Sie ermutigen, achten Sie darauf, dass wir im Blick auf Wiedergeburten möglichst wenig Frühgeburten bekommen. Nicht damit wir ein Erfolgserlebnis haben, wir drängen. Die Nachsorge kostet so viel Kraft und Zeit, das Hochpäppeln. Lieber dann in Geduld warten, diese Spannung, Vertrauen in Geduld, Geduld in Vertrauen. Oftmals ist nämlich über Jesus noch viel Information notwendig. Lasst uns keinen so Patent-Jesus verkaufen. Das ist das. Es sind im Laufe der Zeit so einige Begriffe aus unserer Arbeit entstanden. Ich spreche neben der materialistischen Seelsorge heute in einem starken Maß auch von einer materialistischen Verkündigung. Ohne dass wir es gemerkt haben, predigen wir einen Nothelfer Jesus für die Probleme von heute. Das ist verkürztes Evangelium. Es geht das Ziel, dieses Leben ist Durchgangsstation, mit seinen Tiefen und Höhen, mit seinen unverstandenen Wegen. Manchen Menschen wird etwas zugemutet auf diesem Weg, was man nicht begreifen kann. Wir müssen weg. Einen Jesus nur als Nothelfer, mach mir meine Probleme weg. Und dazu gehört eben mehr Information über Jesus. Es gehört mehr Schulung dazu, um wirklich dann, wie es hier heißt, die Kosten zu überschlagen. Und ich glaube, dass dann das, was Sie sagten, ein Aspekt darin sein kann. Aber deswegen ist es eben notwendig, dass ich mich mit meinem Gegenüber, das wird morgen das erste Wort sein, wenn dieses Schlüsselwort kommt, dass man sich einprägen kann und das hilfreich ist für Seelsorge wie für missionarische Gespräche, wem sage ich was, wann, wie, wozu, warum? Immer das Wem, mein Gegenüber ist die, wem sage ich was, wann, wie, wozu, warum. Mein Gegenüber ist wesentlich, weil der Herr eben auch immer im Blick aufs Gegenüber seelsorgerlich ganz unterschiedlich individuell vorgegangen ist. Und deswegen stimmt beides. Als eine Hilfe. Das kann übergehen, dass die Stationen können mal wechseln, irgendwo, wenn ich im Flugzeug bin oder irgendwo. Denn oft ist es ja so, in der Regel haben wir es mit Menschen, begegnen wir mehrmals. Da brauche ich doch nicht alles da oben reinzudrücken, wenn der sich ein bisschen öffnet in den Trichter. Da unten ist doch nur so ein kleines Loch. Das geht ja gar nicht durch. Anders ist die Situation, wenn ich vielleicht wirklich von der Einmaligkeit her im Zug oder im Flugzeug jemand begegne, wo ich von der Situation vom Kairos her sozusagen gezwungen bin, jetzt in Kurzformat das ganze Evangelium rüberzubringen. Aber das ist ja normal mit unseren Nachbarn oder den Kindern, die uns anvertraut sind, oder ein Stück weit auch Patienten, wenn wir sie 14 Tage oder 3 Wochen begleiten, nicht so. Da kann ich wohl dosiert rüberbringen, wenn sie überhaupt eine Antenne da ist. Das ist jetzt wieder die andere Seite. Weitere? Bitte. Dann fragen Sie noch einmal, bitte. Ja, grundsätzlich ja, wenn Sie es nicht als eine statisch feststehende grundsätzliche Formel festlegen. Das gilt für alle Wegführungen. Richtig? In gewissen Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, wo die Frage ansteht, die entscheidend ist für einen anderen, weil ich bei dem anderen Prinzip eben, wie gesagt, bleibe, dass ich von meinem Herrn her Freiheiten habe. Sonst müssen Sie jetzt entscheiden, gehen Sie die Tür raus oder die Tür. Aber merken Sie, wie das kompliziert wird? Dann fangen Sie an zu stolpern. Das ist wie ein Mensch, der die Treppen runtergeht und sagt, jetzt falle ich gleich. Der fällt. Und das möchte ich vermeiden. Ich Ich bin im Prinzip mit Ihnen einig, nur ich möchte von dem anderen Weg, dass meine Jesus-Nachfolge nicht mehr Freiheit und Freude ist. Freiheit nicht los von den Ordnungen. Freiheit im Raum. So, für mich sind die 10 Gebote Gottes 10 Freiheiten. So sehe ich sie. Die mich bewahren davor, an Abgründen hinunterzustürzen. Und jetzt, ich als seelsorgerlicher Mensch, ich predige das nicht. In gewissen Situationen, je nachdem, wen ich vor mir habe. Ich werde im Gefängnis so nicht predigen. Aber ich würde predigen im Gefängnis, du hast die Freiheit nicht respektiert. Du bist abgestürzt in die Grube. Und der Herr Jesus steht jetzt nicht oben und sagt, nun guck mal, wie du da rauskommst. Der kommt runter zu dir und holt dich aus dieser Grube raus. Und jetzt achte darauf bei den nächsten Begegnungen, wenn du dich einübst in sein Denken, in seinen Willen, dass du solche Fallgruben vermeidest. Aber wenn du wieder reinfällst, ruf ihn. Ruf ihn. Das war das im Blick auf, mit anderen Worten jetzt, im Blick auf Umwege, Irrwege. Schrei zu ihm, wie der Psalmist, aus der Grube rufe ich zu dir. Erbarme dich meiner. Und er wird kommen. Und er wird rufen. Ich werde ihm natürlich sagen, lerne doch die Regeln. Frage nach den Regeln. Und jetzt komme ich wieder zu dem Bild hin. Da gibt es jetzt bei diesen Regeln, sonst kriegen wir unsere Schwierigkeiten auch mit dem Korintherbrief, nicht mit den Schwachen und mit den Starken. Das ist ein großer Konflikt. Die Schwachen können so stark werden, dass sie die Starken tyrannisieren. Diese Freiheiten meine ich jetzt, dass man tatsächlich dahin kommt und ich komme ein Stück aus dieser Seelsorgepraxis, aus dem, was ich Tag für Tag miterleide irgendwo, wie Menschen in sich eine unbändige Sehnsucht zum Beispiel haben zu heiraten. Und je länger sie Single gewesen sind, wenn also jemand schon 50, 55 Jahre ist, ist sein Leben ja geprägt. Und er hat jetzt von der Verkündigung her ein Idealbild. Das Idealbild heißt zum Beispiel, wenn wir als zwei gläubige Menschen zusammen sein werden, werden wir morgens jeden Tag gemeinsam beten. Wenn wir mittags kommen und Zeit haben, werden wir unsere Andacht gemeinsam haben. Am Abend werden wir gemeinsam mit dem Bibel lesen, wird kein Fernseher gemacht, werden wir gemeinsam unseren Tag beschließen. Und dann muss ich sagen, das ist schön, das will auch unser Gott. Aber die Realität, und das sollen wir auch anstreben, aber die Realität sieht anders aus. Ja, aber Gott, jetzt geht's los, jetzt diskutieren wir. Der andere sagt, aber Gott will's doch. Dann sage ich, ja, richtig, aber es kann sein, dass Ihr Partner, weil er auch schon 55 Jahre ist, und er ist auch Kind Gottes, er hat aber 55 Jahre, er hat sein Leben lang seinen Tag anders gestaltet. Der hat zum Beispiel seine Andacht gemacht am Büroplatz. Der Chef hat es ihm erlaubt. Ja, richtig, weil er Schwierigkeit. Ja, Geschwister, wir kommen jetzt mitten in die Materie. Das ist nicht vom Tisch weg, weil er morgens eben um 6 in die U-Bahn muss und um 6, jetzt kommt die Spannung, nur um Kapitel zu lesen, damit ich eine Pflicht erfüllt habe. Und ich weiß, wenn ich in der U-Bahn sitze, gar nicht, weil ich gelesen habe. Ist doch Unfug. Weil der also ein Spätzünder ist, im Blick auf den Tag zu beginnen, hat's der Chef ihm erlaubt, wenn er eben dort ist, in der Firma, und er macht es, dass er versucht, eine Bahn früher zu fahren, dann ist der Motor schon, der Kreislauf ein Stück angelaufen, also kann er in seinem Büro Viertelstunde vor der Arbeitszeit seine Andacht halten. Jetzt kriegen Sie einmal, weil das zwei Kinder Gottes sind, beide gehören dem Heiland, haben ihn lieb, kriegen Sie mal so zwei Dinge unter einen Hut. Und keiner will zurück. Und doch sagen beide, wir sind aber füreinander bestimmt. Da muss man schwer ackern. Und da muss man dann ganz offen fragen, sehen Sie mal Ihren Alltag. Nicht, ich überzeichne jetzt nicht, unserer Zeit ist. Ich überzeichne jetzt nicht, wenn es gibt viel geringere Dinge, die zu Problemen werden können in einer Ehe oder in einer Partnerschaft, in einer Zweierschaft. Es muss ja nicht unbedingt eine Ehe sein. Es gibt auch so Partnerschaft und Zweierschaft. Ich meine jetzt nicht Ehe ohne Trauschein, das meine ich nicht. Ich habe eine Ansprache über Trauschein ohne Ehe. Das sind Probleme heute. Trauschein ohne Ehe. So, das meine ich einfach mit diesen Fragen. Wie ist das, wenn einer dann sagt, wir sind aber füreinander bestimmt, und der andere, denn dann kommen noch mehr, das war jetzt nur so das kleine bisschen vom Eisberg. Wenn wir jetzt in die Lebensgestaltung hineingehen, da kommen noch so viele Eigenarten über 50, 56 Jahre, jetzt wird plötzlich die Bestimmung hinterfragt. Weil es geht ja um eine Gestaltung des Lebens. Ich kenne auch das andere, dass Menschen sagen, wir wissen es, aber das sind gereifte Persönlichkeiten. Wir werden den Weg miteinander gehen, wir werden uns abschleifen, wir werden uns zusammenraufen. Heute ist die Schwelle der Belastbarkeit in diesen Dingen weit heruntergegangen. Und aufgrund dieser praktischen Erfahrungen komme ich zu solch kritischen Anmerkungen. Wobei ich stehe nicht im Widerspruch zu Ihnen. Nur wahrscheinlich sehen wir, aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungen, sehen wir dasselbe Problem auch von anderen Standorten aus. Und da müsste man von der Praxis aus, nicht von der Theorie. Theorie ist immer etwas völlig anderes. Denkproblem ist etwas völlig anderes als Existenzproblem. Wir haben heute Mittag, meine Frau und ich, aufgrund eines anderen Zusammenhangs durch eine Schwester ausgelöst, noch miteinander gesprochen. Was haben wir, als wir noch keine Kinder hatten, gesagt? Das gäb's bei uns nicht, wenn wir zu Besuch waren, dort wo Kinder waren. Oh, was haben wir beide schon Abbitte getan? Das sieht völlig anders aus, wenn man eigene Kinder hat. Völlig anders sieht das aus. Und deswegen, da müssen wir einen Konsens finden, liebe Geschwister, um uns gegenseitig zu helfen, um uns zu verstehen, weil wir uns dann gegenseitig bereichern. Ich habe überzogen. Vielen Dank.